Mal schön, mal wieder hier zu sein. Ich wäre ja am liebsten da unten, aber.
Ja, kannst du auch machen. Ich
soll ja
auch immer durch die gehen.
Echt? Okay. Hallo Geschwister. Ich bin begeistert über euren Pastor, so todesmutig wie er ist, dass er mich wieder eingeladen hat. Aber ich habe gehört, das gab Überlebende vom letzten Mal und deshalb darf ich auch wieder hier sein. Der Anlass, warum ich in Berlin bin, ist die internationale Begegnung im Bundestag. Einmal im Jahr öffnen die ja ihr Gebetsfrühstück und da darf ich immer hinkommen. Und ich erwähne das jetzt, weil ich gestern Morgen wirklich etwas für mich zu Tränen rührendes erlebt habe. Als nämlich das bisschen das Formelle vorbei war, saß dort eine gut aussehende junge Frau mir gegenüber in einem Kreis von vielleicht 80 Leuten, die aus 51 Nationen waren, die insgesamt da. Und die erzählte kurz und sagte, Leute, was ihr jetzt habt mit euren Asylanten. Und dann habe ich so gedacht, naja, was kommt denn jetzt? Und dann sagte sie, sie ist damals im Kosovo-Konflikt, also im Jugoslawien-Konflikt, als Kind, 10 Jahre alt, nach Deutschland gekommen, weil ihre Eltern verschwunden waren. Sie hat ihre Familie verloren. Und sie ist zu einer Familie nach Hannover gekommen und diese Familie hat sie nicht nur aufgenommen, wie an Kindesstatt, sondern zu Jesus geführt. Und jetzt ist diese Frau, eine erwachsene Frau, zurück in ihrem Land im Kosovo und sie redet immer noch davon, dass ihre Familie in Hannover ihre Familie ist. Und dann kam der eigentliche Clou, inzwischen ist sie in der Regierung die Frau, die verantwortlich ist für die pädagogische Arbeit mit jungen Leuten. Und wenn eine Christin im Kosovo diese Position hat, da wurde mir plötzlich klar, was wir mit unseren Asylleuten machen müssen. Also das ging mir so zu Herzen, weil das natürlich, wenn man so mit einem Menschen direkt spricht, das berührt einen dann ja auch. Und ich habe nachher auch mit ihr reden können. Sie sagte das einfach nochmal. Leute, wenn diese Leute hier sind, keiner ist freiwillig Flüchtling. Wenn die schon hier sind, wenn Gott sie uns schon vor die Tür bringt, dann ist das Beste, was wir ihnen tun können, mit ihnen Freundschaft pflegen, aufbauen, sie zu Jesus führen. Kann ich mal ein Halleluja hören oder ein Amen oder irgendeine kleine. Manche Christen haben ja auch Angst und haben gesagt, ja, da sind da vielleicht ein paar Bombenleger dabei. Geschwister, mal ehrlich, selbst wenn da Bombenleger bei sind, ich habe da ein Mittel gegen, das ist das Evangelium. Also wenn die ihr Herz Jesus geben, legen die keine Bomben mehr, oder? Darf ich hier Deutsch reden? Ist doch in Ordnung, ne? Also ihr seid so still, ich bin das gleich gewohnt. Und deshalb, lass uns doch diese Aufforderung ernst nehmen und dieses Zeugnis ernst nehmen. Wer weiß, ob du nicht irgendeinen Präsidenten aufnimmst, ob du nicht irgendeinen Minister aufnimmst und ob du nicht irgendjemand zu Jesus führen kann, dass wenn der zurückgeht in sein Land und Aufbauhilfe leistet, entscheidend dafür zu beitragen kann, dass das Evangelium in dem Land Platz greift. Könntet ihr mal ein Halleluja murmeln oder so, Amen. Das wollte ich nur vorweg als Zeugnis geben. Als ich so betete, was ich predigen soll, ihr wisst, wenn man im Reisedienst ist, dann hat man immer so eine ganze Palette. Da wurde ich merkwürdigerweise auf einen Text geführt, auf den ich nicht vorbereitet war. Nämlich, wer weiß noch von euch, was die Jahreslosung ist? Aha, okay. Es war der Eindruck, dass ich darüber sprechen soll. Vielleicht damit ihr es nicht vergesst, weil es ein echt toller Text ist. Oder vielleicht, und das prophetische Wort hat mich ermutigt, weil das etwas ist, was Gott tatsächlich dieser Gemeinde auch sagen möchte heute. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. An Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ihr werdet es sehen, euer Herz wird sich freuen und eure Gebeine werden sprossen wie das junge Gras und die Hand des Herrn wird sich an seinen Knechten zeigen, aber seine Feinde wird er bedrohen. Also danke, dass wir für den Nahen Osten gebetet haben. Israel ist nach wie vor ein Gebetsanliegen, Geschwister. Aber ich habe mich natürlich gefragt, wenn man so einen Text hört, wie eine Mutter will Gott uns trösten, wenn ich so mit richtig militanten Feministinnen unterwegs bin, was auch mal passiert, und ich erzähle denen, dass Gott eine mütterliche Seite hat, dann drehen die Schraube meistens ein bisschen doll oder sind völlig geschockt. Aber es ist ja tatsächlich so, in der Bibel steht geschrieben, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde als Mann und Frau. Das heißt, also Gott konnte sich auf dieser Erde nicht richtig darstellen, nur durch einen Mann, sondern er brauchte auch diesen weiblichen Teil in sich, dass er dargestellt wird und deshalb schuf er eine Frau und alle Männer sind dankbar dafür. Zwei Mann, okay. Die anderen lernen das noch. Also Frauen sind was Wunderbares. Es heißt aber dann, dass Gott etwas in sich haben muss, was weiblich ist. Nun, ich habe jetzt nicht so eine Vorstellung wie Mutter Gottes im Himmel, geheiligt werde dein Name, sondern ich denke, dass diese Kategorien nicht passen auf unseren Gott. Und ich habe versucht, da irgendwie einen Weg zu finden, darüber zu sprechen. Und ich hoffe, ihr könnt mit mir mit, wenn ich sage, Gott hat Männliches und Weibliches. Okay? Und da habe ich mich natürlich gefragt und gesagt, wenn der Text jetzt aber ausdrücklich heißt, dass Gott uns trösten will, wie eine Mutter trösten will, was ist dann in der Muttertrost anders als in einem Vatertrost, wenn es denn so einen Unterschied gibt? Und dann habe ich an meine jetzt inzwischen Nummer 12 ist unterwegs, 12 Enkelkinder gedacht. Halleluja. Also wir haben was getan für Deutschland. Meine Enkelkinder sind übrigens die ersten Deutschen, weil alle meine Westkinder haben Ostpartner geheiratet. So sind meine Enkelkinder die ersten Gesamtdeutschen. Also, wenn irgendwie was passiert ist mit den Kindern und eine Mutti kniet sich nieder und ein Papi kniet sich nieder und das Kind hat Aua und blutet oder irgendwas, wohin rennt das Kind? Zur Mama. Und dann habe ich meistens, also sag ich mal, ist es nicht ungewöhnlich. Und ich habe gedacht, da ist also tatsächlich etwas in unserem Gott, was diese Anziehungsfunktion hat, die man aus einer Familie kennt, dieses Schützen, dieses Bewahrende, dieses Behütende, was eine Mutter hat. Und ich denke manchmal, der Trost einer Mutter ist ein bisschen bedingungsloser als der Trost eines Vaters. Der Trost des Vaters ist oft so, also wenn du wieder lieb bist, dann. Aber die Mutter, die macht solche Sätze nicht. Die hält einfach nur die Arme auf und du kannst hinlaufen, egal wie du aussiehst und selbst wenn du in die Pfütze gefallen bist. Du darfst so wie du bist in diese Arme laufen. Und ich habe gedacht, meine Güte, ich habe einen katholischen charismatischen Freund und habe den gefragt, das gibt ja in der katholischen Kirche so einen bestimmten mütterlichen Drang, der sich in der Verehrung von Maria äußert. Und dann habe ich den mal gefragt und habe gesagt, wie kommt das eigentlich? Also du bist so ein toller Bruder, aber mit dem Ding komme ich nicht klar. Ich darf Deutsch reden, habe dir versprochen. Und dann sagt er mir, und das fand ich sehr interessant, er sagte, Thorsten, weißt du, ich glaube, die katholische Kirche hat jahrelang den Heiligen Geist außen vor gelassen. Und da fehlte den katholischen Christen dieses Mütterliche an Gott. Und dafür haben sie Maria reingesetzt. Und da habe ich gedacht, meine Güte, das ist doch schade, wenn der Heilige Geist tatsächlich das Mütterliche in Gott sein sollte, dann kann der bestimmt besser trösten wie Maria. Weil der Heilige Geist hat den Namen Tröster. Und es ist schon interessant, wenn man in die Bibel hineinschaut, dass der Heilige Geist in den hebräischen Verbendungen eine weibliche Endung hat. Jetzt wird es aber heiß. Also wenn der Heilige Geist im Hebräischen auftaucht, dass er was tut, dann kann man an dem, was er tut, hinten an der Verbendung erkennen, ob es sich bei dem Tuenden um eine männliche oder weibliche Person handelt. Und wenn der Heilige Geist auftaucht, dann hat er eine weibliche Endung. Und ich finde das hochinteressant. Also das macht mich richtig neugierig. Wow, da ist ja viel mehr drinne. Naja, muss ja auch irgendwo, wenn Gott sich darstellen ließ in Form von Mann und Frau. Als Mann und Frau schuf er sie in seinem Bilde. Und ich habe überlegt, okay, wenn der Heilige Geist also derjenige ist, der uns trösten will wie eine Mutter, wie macht er das? Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, der Heilige Geist, der wirkt ja durch seine Gaben. Und im 1. Korinther 14 wird ja aufgeführt, dass der Heilige Geist seine prophetische Gaben austeilt und er tut das, um zu ermahnen, zu erbauen, und zu trösten, so heißt es in 1. Korinther 14, 3. Dafür ist Prophetie da, dafür wirkt der Heilige Geist in der Gemeinde. Zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Und die Tröstung, die hat meistens, wenn du Elberfelder liest oder auch andere Bibelübersetzungen, nochmal so ein Kreuzchen dran, weil das ist nicht genau übersetzt aus dem Griechischen, sondern da steht ein Sternchen dran und dieses Sternchen heißt eigentlich, dass diese Tröstung auch Ermunterung heißen kann. Oder diese Ermahnung kann Ermunterung heißen. Und da habe ich gedacht, du, das ist ja eine ganz neue Komponente in dem Trost. Da ist also eine Anfeuerung drinne. Wie eine Mutter euch tröstet, so will ich euch trösten, kann man also auch übersetzen, dass Gott dahinterher ist, dass wir angefeuert werden. dass wir entwickelt werden, dass wir weiterkommen in unserem Glauben, dass wir merken, was Gott alles noch mit uns vorhat. Und ich habe gemerkt, dass es einfach wichtig ist, für einen Christ sich zu entwickeln unter diesen Aspekten. Weil jeder von uns weiß, dass einer der wesentlichen Lebenselemente dieses Basisvertrauen ist. Und ich weiß gar nicht, wie meine Mutter das hingekriegt hat. Aber irgendwie hat die was in mich hineingelegt, wo so ein Basisvertrauen da ist, was, wenn immer irgendwie der Lebensnerv getroffen wird und ich keine Lust mehr habe, da trotzdem etwas in mir ist, was mich anfeuert, was mich in Gange bringt, was mich trotzdem weiter vertrauen lässt und in guter Weise natürlich auf unseren Herrn. Und ich weiß aber, dass es auch wichtig war für meine Mutter, mich anzufeuern und zu sagen, Junge, bleib nicht da stehen, wo du bist, sondern geh weiter. Und ich glaube, das ist die Ermutigung und der Trost, den wir nötig haben, auch als Christen. Und ich habe dann einen Clip gefunden im Internet. Paul, jetzt musst du hier bitte mal umschalten. Hast du schon? Das ist ja großartig. Und, ja, ist ja klar, der musste abstürzen. Aber ich habe einen Clip gefunden, den fand ich so klasse, dass ich den euch mal vorspielen will. Und ich hoffe, er geht. Mach mal Musik ein bisschen lauter. Ich fand das so bezeichnend. Wenn das die Funktion des Heiligen Geistes in unserem Leben ist, dass er auf uns achtet und guckt und uns anfeuert und sagt, du, da ist etwas in deinem Leben, das möchte ich hervorbringen und ich möchte, dass du dich bearbeiten lässt, dass du dich herausfordern lässt. Und ich bin manchmal ein bisschen erstaunt, dass ich manchmal in Gemeinden komme, wo die Mitglieder so kuschelige Gottesdienste haben möchten und alles muss alles beim Alten bleiben und dann beschweren sie sich, dass es langweilig ist. Dabei kann das doch gar nicht sein, dass wenn wir in einem Raum sind mit dem aufregendsten Wesen des Universums, dass wir genauso rausgehen, wie wir reingekommen sind. Das kann doch nur was damit zu tun haben, dass wir diese Anfeuerung Gottes nicht annehmen. In manchen Gemeinden ist das so erstaunlich, dass Leute, wenn der Pastor oder die Ältesten mal sagen, pass mal auf, Geschwister, lass uns mal in diese Richtung gehen. Oh, warte mal. Aber alle wünschen sich im Grunde genommen ein Stück Verbesserung, ein bisschen Veränderung, ein bisschen mehr das Leben meistern zu können. Und ich glaube, dass Gott das auch möchte. Gott möchte, dass wir zu verantwortungsbewussten und kompetenten Reich Gottes Bürgern werden. Wir sollen nicht ewig Babys bleiben, sondern wir sollen durch Jüngerschaft und durch Ermahnung und Vorbild der Älteren wachsen und stark werden. Also wenn das hier heißt, Gott will uns trösten, wie eine Mutter tröstet, dann ist das nicht irgendwie nur so ein Lullaby, sondern dann ist da etwas drin. Gott glaubt an uns. Gott will uns fördern. Jeden Einzelnen. Sag mal deinem Nachbarn, Gott glaubt an dich. Und manchmal mögen die Christen das nicht, wenn geistliche Eltern sie ermahnen. Dabei kennen wir alle den Hebräer 13, wo geschrieben steht, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut ihren Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach, nicht ihre Fehler. Und vergesst die Ermahnung nicht oder die Anfeuerung nicht, die zu euch als Söhnen spricht, und ich meine jetzt männliche und weibliche Söhne. Mein Sohn, schätze nicht gering die Züchtigung des Herrn und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt ihn, den Sohn, den er aufnimmt. Was er ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne und Töchter. Denn ist er ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollten wir nicht vielmehr den Vater der Geister uns ihm unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, aber er zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Nur die Sprache ist ein bisschen abschreckend, finde ich. Auf jeden Fall hat das was mit Pädagogik zu tun. Und manche Leute mögen das nicht, wenn das heißt Züchtigung, das ist vielleicht auch blöd übersetzt. Es geht ja um Erziehung. Es ist ja nicht so, dass Gott im Himmel da mit einer großen Peitsche steht und sagt, jetzt wollen wir den mal ordentlich anfeuern, sondern es ist ja mehr so, das sehen wir schon im Alten Testament, dass David sagt, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Da gibt es eine Herausforderung Gottes an jede einzelne Seele, die hier sitzt. Ein maßgeschneidertes Programm, was für dich gut ist, wenn du mit diesem Urvertrauen zu Gott sagen kannst, ja, mein Leben in deiner Hand, da kommt was bei raus. Ich glaube das. Und dann passieren Prozesse und dann kommt etwas in Gange. Jedenfalls spricht dieser Text nicht davon, dass du ein Bastard bist, sondern du bist ein Sohn. Und Sohn ist eine Beziehungsbezeichnung. Das Wort Sohn an und für sich macht keinen Sinn. Wer Sohn sagt oder Tochter sagt, der muss doch automatisch denken, Sohn von was? Tochter von was? Das Wort macht doch sonst gar keinen Sinn. Aber wenn du dir klar wirst, du bist eine Tochter Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Ach, das tut dir richtig gut. Ich versuch's nochmal. Ich bin ein Kind Gottes. Yes, I am a child of God. Und weil ich ein Kind bin, gehöre ich zum Vater. Gehöre ich zum dem Mütterlichen unseres Gottes. Ich gehöre dazu. Und weil dieses Urvertrauen unaufgebbar wahr ist, der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Gottes Kind bin. Naja, ich meine, warum überlassen wir uns dann nicht auch seiner Ermunterung, seiner Pädagogik, seinem Wunsch, uns weiterzuentwickeln, dass wir in eine Reife kommen und dass wir nicht mit 80 Jahren immer noch im Sandkasten spielen. Das ist grauenhaft, wenn ich sehe, wie alte Menschen, anstatt milde und weise zu werden und liebevoll zu werden, hart und verknöchert werden und gesetzlich werden, dann denke ich, die haben den Trost nicht an sich rankommen lassen. Und das tut nur weh, weil junge Leute brauchen Vorbilder, die sagen können, hey, ich bin auch durch sowas durchgegangen, aber Gott hat mir geholfen und Gott hat mich weitergebracht. Und es heißt nicht, dass du, wenn du durch etwas Hartes durchgehst, dass Gott dich verlassen hätte. Es ist wichtig, dass wir diese Einstellung begreifen, dass wir sehen, jede Mutter freut sich am Wachstum des Kindes. Jede Mutter freut sich daran, wenn das Kind reif wird. Jede Mutter freut sich daran, dass wir Verantwortung übernehmen, lernen und können. Paulus sagt das mal, in der Gemeinde gibt es leider jede Menge Antreiber. Das sind Leute, die wissen immer alles ganz genau. Die sagen dir auch, das musst du machen, das musst du machen. Und wenn du A und B und C Quadrat nimmst, dann läuft das so und so. Und ich denke immer, meine Güte, was die Gemeinde braucht, sind Väter und Mütter. Jesus hat ja auch nicht gelehrt in Theorie, sondern ein Vorbild. Und die Bibel sagt, wenn du theoretisch das voranbringen willst, dann hast du unglaublich viel Wissen und Erkenntnis. Aber Erkenntnis bläst auf. Aber die Liebe einer Mutter, die baut auf. Der Trost einer Mutter, der ist so stark, dass du wirklich siehst, da passiert Veränderung. Zum Trost brauchst du eine Milde. Du brauchst ein einfühlsames Herz. Und Paulus sagt in 2. Korinther 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott unseres Vaters und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Also es ist schon was Besonderes, wenn du in einer Notsituation bist. Einige von euch Leitern wissen das, dass meine Frau und ich die letzten 2 Jahre nicht durch so eine pralle Zeit gegangen sind. Und Gott sah das offensichtlich und ich habe eine Begegnung gehabt mit Gott, wo Gott von einer Person, die mich überhaupt nicht kannte, die hat Gott gebraucht und die kam zu mir und legte mir die Hände auf und betete mit mir und eine Kraft Gottes kam über mich, dass ich nur so staunte und dann ging die Person einfach weg. Und dann kam eine prophetische Person auf mich zu und sagte, weißt du, was da gerade passiert ist? Sag ich, nein, die Person hat für mich gebetet, das war herrlich, die Kraft Gottes war da. Und sagt sie, nein, nein, da war ein Dolch in deinem Herzen, du solltest geistlich ermordet werden. Und in dem Gebet zog diese Person die Dolche aus deinem Herzen und es kam Friede und Freude in die Wunden. Und das war genau das, was ich physisch erlebt habe. Und mein Leben war wiederhergestellt, weil Gott mich getröstet hat. Und Gott kann das. Und der Vers geht so weiter in 2. Korinther 1, Vers 4. Und der uns tröste mit in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet worden sind. Geschwister, diesen Vers habe ich durchbuchstabiert. Meine Tochter ist damals mit 15 Jahren abgehauen in eine Punkszene. Die hat diesen Wechsel aus dem netten Harz, da aus dem Wald, in die Großstadt Magdeburg nicht verkraftet. Und das war auch mein erster Teenie. Ich war auch nicht besonders weise als Papa damals. Wer von euch Teenies hat, weiß, wovon ich rede. Und sie kam dann später wieder. Und in dieser grauenhaften Zeit, also inzwischen sind alle meine Kinder gläubig und dienen dem Herrn. Und sogar mein großes Enkelmädchen mit ihren 18 Jahren jetzt ist schon getauft und dient dem Herrn. Aber in der Zeit, wo ich nicht wusste, ob ich alles niederlegen muss, mein Amt niederlegen muss, weil wer seinem Haus nicht vorstehen kann, kann ja auch der Gemeinde Gottes nicht vorstehen. In dieser Zeit kamen aus Kansas City ein paar Propheten nach Magdeburg und ich kam in mein Wohnzimmer rein und dann steht einer der Propheten auf, der mich überhaupt nicht kennt und sagt, ich spüre in meinem Geist, hier ist was los in deiner Familie, mit deinen Kindern stimmt was nicht und Gott sagt dir, das, was du jetzt durchmachst, verstehst du nicht, aber der Tag wird kommen, wo du mit dem, was du jetzt durchmachst, andere tröstest. Okay. Letztes Jahr sitze ich im Flugzeug, ich bin von Atlanta nach Denver geflogen und sitze dann neben so einem Typ und wir fangen an miteinander zu reden und ich spüre das in meinem Geist, der ist Christ, war Christ und ich spüre das in meinem Geist, der hat Trauer. Und dann frage ich ihn und sage, entschuldigen Sie bitte, wir kennen uns nicht, aber ich spüre einfach, da ist eine Trauer in Ihrem Leben, kann ich für Sie beten? Und dann sagt der Mann, ja, meine Tochter ist abgehauen, 15 Jahre. Was meinst du, wie ich den trösten konnte? Ich habe dem gesagt, Freund, Bruder, glaube jetzt mit deiner Frau zusammen, dass das ganze Wort Gottes, was ihr in das kleine Herz hineingegeben habt, als das noch zu Hause als Kind und eure Abendgebete, glaubt daran, dass diese Kraft stärker ist als all der schlechte Einfluss, wo immer deine Tochter sich jetzt bewegt. Und lass uns miteinander beten. Er ließ mich mit sich beten, fing an zu weinen. So hat ihn das betroffen gemacht. Und er war getröstet, er hat mir nachher auf dem Flughafen geholfen und später e-mailte er mir, God and you made my day, also Gott und du haben meinen Tag gerettet. Und wenn immer ich nach Denver komme, kann ich seine Villa benutzen, weil er hat ein riesen Gästehaus. So wirklich erfüllen sich solche Bibelverse. Gott ist ein Gott des Trostes und wenn ihr Trost ranlasst an euch, dann kann er das, was ihr denkt, was hart ist, was wie eine Züchtigung einem vorkommt, kann Gott benutzen mit deiner rechten Haltung dazu, dass du damit andere trösten kannst. Sag doch mal einer Halleluja. Das ist wunderbar. Und manchmal stehen wir da und sagen, Gott, was denn noch? Was muss denn nun noch laufen? Wo, Herr, reicht's denn nicht? Weiß irgendjemand, wovon ich hier rede? Hat als einer schon mal gebetet, Herr, reicht's jetzt nicht? Und du, aber weißt du was? Das ist so schön. In 1. Korinther 10, Vers 13 schreibt die Bibel, Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr das ertragen könnt. Mensch, das klingt doch wie Muttertrost. Wenn ich das an mich ranlasse, wenn ich mich einfach diesem Gott aussetze und sage, Gott, es tut weh, es ist herausfordernd. Und das Schlimme ist, in der Christenheit grassiert eine ganz schlimme Irrlehre. Und diese schlimme Irrlehre ist, dass wenn man durch harte Zeiten geht, dass Gott einen verlassen hätte. Und das stimmt gar nicht. Geschwister, Stürme in deinem Leben bedeuten nicht, dass Gott dich nicht mehr lieb hat. Aber Stürme kommen. Und das heißt noch lange nicht, dass Gott dich rausgeschmissen, exkommuniziert hat, sondern mitten im Sturm ist Gottes Trost. Mitten im Sturm ist seine Liebe tragend. Und als Letzter wird dein Erlöser sich über dem Staub erheben. Halleluja. Und du wirst sagen, mein Gott lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Und das ist so gut. Geschwister, es ist wirklich merkwürdig, dass das immer wieder dazu kommt, dass das in der Seelsorge kommen Geschwister zu mir und sagen, ja, das ist passiert und das ist passiert. Gott kann mich ja nicht mehr lieben. Und da merkst du, dass diese Grundlage vom Urvertrauen wackelig ist und weich ist. Aber wenn du dieses Grundurvertrauen durch die Muttertrost Gottes in deinem Leben hast, dann schüttelst du dich irgendwann und sagst, Herr, ich blicke das jetzt nicht mehr. Aber eins weiß ich, du bist treu. Selbst wenn ich untreu bin, du bist treu. Selbst wenn ich nicht mehr gut bin, Gott ist Halleluja. Hier komme ich jetzt öfter, hier bringt es Spaß zu predigen. Das ist richtig gut. Halleluja. Es ist des Herrn Freude zu sehen, wie wir mit den Herausforderungen umgehen, wie wir diese Tests, die da sind, meistern. Geschwister, keiner von uns würde auf die Idee kommen. Nehmen wir an, einer spielt hier irgendwie einen Sport, Paul ist jetzt bei Fußball, lass mal Fußball als Beispiel nehmen. Einer von euch hat hohe Begabung, Fußball zu spielen. Jetzt geht er zu so einem Fußballverein und der kickt dann ein bisschen rum und der Trainer ist ganz begeistert und sagt, komm, ich nehme dich mit rein, ich trainiere dich. Und er sagt, ja, ich will das. Und jetzt muss der alles Mögliche machen. Der muss um die Bahn rumlaufen, der muss Kniebeuge machen, Springtau springen und was der alles machen muss. Nach einer gewissen Zeit, stell dir mal vor, dann würde dieser junge Fußballer zu seinem Trainer, ich weiß gar nicht, warum sie mich immer quälen. Haben sie was gegen mich? Wieso muss ich hier im Rund rumlaufen? Wieso muss ich Springtau springen? Wieso muss ich hier Tor schießen? Haben sie was gegen mich? Ich meine, da merkst du es doch ganz klar, da wird doch kein Mensch auf die Idee kommen und sagen, der ist beknackt, der Trainer, sondern der tut das, weil er ein Ziel vor Augen hat. Er sieht deine Begabung und deshalb möchte er, dass deine Begabung entwickelt wird, dass sie besser wird, dass sie klarer rauskommt. Und dazu brauchst du Training. Amen. Was denkt ihr denn, was der Vater der Geister tut? Der Vater sieht, da ist was in dir, da ist Potenzial. Aber das muss jetzt mal so ein bisschen heraustrainiert werden. Das ist so ein bisschen dran, dass du jetzt mal übst, wie das besser geht. Wir nennen das Heiligung. Halleluja. Ist ja nicht mehr so modern, das Wort. Weißt du, ich, Geschwister, mir tut es richtig weh, wenn ich manchmal in Gemeinden komme und da sind Geschwister da und die, solange alles Kuschelclub ist, ist alles gut. Aber wenn der Pastor dann mal sagt, Leute, das geht nicht oder so wollen wir es machen, dann drehen die sich auf der Hacke um und waren nicht mehr gesehen. Dann denke ich immer, wie töricht. In der Welt ist das so, wenn ein Mensch weiterkommen will, dann bezahlt der einen Coach, dann bezahlt der einen Trainer und der gibt ihm richtig Zunder, damit aus seinem Leben was rauskommt. Und wenn ein Pastor das macht, der hoffentlich auch ein Vorbild ist, dann heißt das plötzlich nur, Pastor, es gibt auch andere Gemeinden, ich brauche nicht mehr bei dir sein. Und dann denke ich, sag mal, geht's denn noch? Weil der Pastor, meistens Pastoren werden nicht genug bezahlt, Coaches kriegen mehr Geld. Gestern nennen sich Pastoren heute Coach, dann kriegen sie mehr Kohle. Aber egal. Das Anliegen ist doch dasselbe. Das Anliegen ist es, ich sehe das Potenzial. So wie Gott. Gott sieht in dir ein Potenzial. Und er möchte, dass dieses Potenzial herausgearbeitet wird. Und deshalb tröstet er dich mit Stecken und Stab. Deshalb bringt er dich voran. Deshalb gibt es auch Momente, wo du plötzlich Urvertrauen erhalten aufpassen musst, dass es erhalten bleibt in deinem Herzen. Und du musst dich zurückerinnern, dass Gott gesagt hat, wie eine Mutter tröstet, so will ich dich trösten, bedingungslos. Aber da ist auch die Vaterseite, die sagt, komm, mach den Schritt, geh weiter. Gott möchte, dass aus deinem Leben was rauskommt. Halleluja. Es steht sogar geschrieben, die Bibel sagt, es ist Gott eine Freude. Es ist mir eine Freude, spricht der Herr, du kleine Herde, dir das Reich zu geben. So sehr glaubt Gott an uns, dass er uns sein Reich anvertraut als Miterben Christi. Und dann drehen wir uns darum, ob einer auf meinem Stuhl sitzt. Und na, bei euch kommt das nicht vor, aber ich habe das schon mal gehört. Und ob das Klavier links oder rechts steht. Und ach, du große Eiche. Es geht ums Reich Gottes. Es geht um deine charakterliche Entwicklung in das hinein, was Gott an Potenzial in dir sieht. Und ich möchte, dass auch hier in der Gemeinde Menschen aufstehen, die das Potenzial ausleben, was Gott in ihnen sieht. Halleluja. Matthäus 5, Vers 48 sagt, ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Geschwister, ich habe eine leise Ahnung, es gibt noch was zu tun. Oder? Also zumindest, ihr könnt nur meine Frau fragen, dann wisst ihr, bei mir gibt es noch was zu tun. Aber wir sind ja auch nicht hier, nur um Kuschelclub zu sein, sondern wir sind hier, dass wir uns hineinentwickeln in die Berufung, die Gott für jeden Einzelnen von uns hat. Halleluja. Und ich kann das sehen bei meinem großen Vorbild Paulus. Ich komme in die Endrunde. Wie fandet ihr die Einleitung bis jetzt eigentlich? Paulus, der hat das unglaublich stark kapiert und formuliert. Er sagt in 1. Thessalonicher 2, Vers 11, wie ihr ja wisst, dass wir, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Er hat nicht aus seinem Amt einen Popanz gemacht, sondern er hat gesagt, mir war es wichtig, als Vater aus jedem Einzelnen von euch das herauszutrainieren, was Gott in euch hineingelegt hat. Geschwister, es macht fast nichts in der Welt mehr Freude, als wenn du in dem lebst, wozu Gott dich berufen hat. Und da schaffst du auch was. Und dann kommt Opposition, aber du schaffst es, weil du weißt, du hast ein Ziel. Mutter hat ein Ziel. Und selbst wenn ich mal hinfalle, der Gerechte fällt 7-mal, aber steht wieder auf. Meine Güte, wenn ich jetzt meinem Enkelkind sagen würde, oh kleines Enkelchen, du fängst jetzt an zu laufen und du bist ja schon 3-mal hingefallen, wahrscheinlich bist du nicht berufen zum Laufen. Das wäre doch Schwachsinn. Nein, wir freuen uns über jeden kleinen Schritt. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir dieses Bild vor Augen haben, die Gemeinde Jesu Christi ist keine Organisation. Die Gemeinde Jesu Christi ist eine Familie. Und in der Familie kommt es nicht auf Perfektion an, sondern auf Fortschritt. Halleluja. Der Satz ist eine Sonderkollekte wert. Denkt da mal ganz scharf drüber nach. Denn in der Familie, wenn das kleine Kind wackelt und hinfällt, dann sagen wir nicht, du tauchst nichts, du bist nichts, du hast nichts, sondern wir ermutigen und sagen, nee, komm, steh noch mal auf, mach noch mal. Weil wir freuen uns an jedem kleinen Schritt. Alle Opas und Omas sagen Amen. Wir freuen uns, das ist so. Und selbst wenn das noch keine 100-Meter-Läufe sind, nicht mal olympiareif. Aber wir freuen uns an jedem Schritt. Und so soll Gemeinde sein, dass wir uns gegenseitig erbauen und ermutigen und erbauen und trösten lassen von dem Heiligen Geist. Komm, mach noch mal einen Schritt, geh noch mal ran, versuch's noch mal. Und dann, oh, jetzt habe ich schon 5 Schritte. Und wir klatschen und sagen, super, Halleluja, du bist weitergekommen. Du bist weiter weg von deiner Sucht. Du bist näher ran an deiner Erfüllung. Halleluja. Und ich glaube, das brauchen wir. Und Paulus sagt dann weiter, er wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet hat. Und dann sagt er, wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Wow, da siehst du diese Komponenten, dieses Sanfte, dieses Tröstende, aber dieses Herausfordernde, Anfeuernde und sagen, hey, ich glaube an dich, Gott glaubt an dich, in dir liegt Potenzial und das lass uns mal rausarbeiten miteinander. Auch ein guter Moment, mal Halleluja zu sagen. So zur Liebe hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sagt er, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns so lieb geworden seid. Paulus stand da nicht vorne und hat gesagt, das ist richtig, das ist falsch, so macht man das. Sondern Paulus sagt, ich war hier in eurer Mitte. Ich habe nicht nur das Evangelium mitgeteilt. Geschwister, das Evangelium ist für mich die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und spätestens Werner sagt Amen. Und trotzdem sagt Paulus, das reichte nicht. Ich habe dieses Evangelium, das ist das Beste, was es gibt. Aber das habe ich nicht nur hingeknallt, sondern ich war in eurer Mitte und habe dieses Evangelium gelebt in eurer Mitte. Ich war in eurer Mitte. Es reichte nicht, das Evangelium abzuliefern, sondern ich musste mein Leben abliefern. Und ich glaube, mit so einer Leiterschaft, sein Leben abgeliefert zu haben, für die Schafe, für die Töchter und für die Söhne Gottes, da entwickelt sich was. Da kommt was zustande. Und Geschwister, Ich weiß eins, wenn der Apostel so von Gott geprägt war, Paulus, wenn er als Mensch schon so empfand, dass er wie ein Vater und wie eine Mutter um die Gemeinde sich sorgte, wie viel mehr ist unser Gott väterlich und mütterlich zu uns. Er ist der Vater aller Erbarmungen. Und wisst ihr was? Der Tag wird kommen, hundertprozentig. Da wird dieser väterliche, mütterliche Gott kommen und jede Träne von deinen Augen abwischen. Denn Gott ist ein Gott allen Trostes. Geschwister, und das geschieht zum Glück nicht nur 2016, sondern in Ewigkeit. Amen. Jetzt möchte ich gerne, dass wenn wir gerade auch an den Tisch des Herrn gehen und gerade auch wegen der Prophetie, dass jeder von euch einmal Danke sagt, so wie wir in dem Film gesehen haben. Danke, Mama. Gibt es nicht einen Grund in deinem Leben, wozu du sagen könntest, danke, lieber Gott? Denn das ist hier auch ein Dankesmahl. Es ist viel im Abendmahl drin, aber es ist auch ein Dankesmahl. Wollen wir das nicht mal tun? Vielleicht bist du es gar nicht gewohnt, laut zu beten. Ist ja auch nicht die Lautstärke so wichtig, aber dein Herz ist wichtig, dass du einfach mal dein Herz auftust und sagst, danke Gott, ich vertraue dir mein Leben neu an. Du meinst es gut mit mir. Danke Gott für die Bewahrung. Danke Gott für die Ermutigung. Danke Gott, was immer dir ins Herz kommt. Und ich glaube, die Atmosphäre, das liebt der Heilige Geist, denn wer Dank opfert, der findet den Weg, der sieht den Weg, wie es wieder weitergeht. Paul, ist das okay, wenn wir das machen, dass wir einfach eine Zeit haben, wo jeder von euch einfach Danke sagt, laut, leise, und wir können dann ja auch zum Abendmahl übergehen. Danke für eure Geduld. Gott segne euch.